Und zwar würde ich gerne mit Ihnen Kapitel 13 kurz nochmal anreißen, die chemische Bindung. Es ist sehr einfach zu sagen, dass natürlich die chemische Bindung für alle Fächer im chemischen Kontext eine große Bedeutung hat, auch für die Life Sciences, weil sie sich natürlich für Moleküle interessieren und wissen wollen, wieso Moleküle überhaupt stabil sind. Und wir beginnen dieses Kapitel mit dem H2-Plus-Molekül. Sie sehen mich gerade so ein bisschen auf der Suche nach dem Zeigestock, der sonst immer in diesem Hörsaal irgendwo zu finden war, aber jetzt gerade nicht. Aber es gibt nicht viel zu zeigen. Also Sie sehen zwei Kerne, die sind mit A und B gekennzeichnet, ein Elektron. Das ist prima, das ist unser H2-Plus-Molekül. Und da haben wir uns ein bisschen überlegt, wie können wir das quantenmechanisch beschreiben, und wie Sie es gewohnt sind, beginnen wir mit dem Hamilton-Operator. Und der Hamilton-Operator, Sie bekommen auch einen Tafelspot, steht hier. Hier sind aufgeschrieben alle kinetischen Beiträge und alle Beiträge zur potenziellen Energie in Operatorform. Das sind zunächst mal die kinetischen Energien für die Kerne. Deswegen minus h Querquadrat durch zweimal die Masse des Protons. Deswegen die Masse des Protons, weil die Kerne im H2-Plus-Molekül Protonen sind. Dann der Laplace-Operator zum Quadrat. Sie hätten das Dreieck auch andersrum schreiben können, dann wäre es der Laplace-Operator gewesen, dann hätten Sie das Quadrat weglassen können, das sich auf die Koordinaten für Kern R bezieht. Hier für die Koordinaten für Kern B. Das ist der Operator für die kinetische Energie der Kerne. Und dann brauchen wir noch die kinetische Energie des Elektrons. Die ist als Operator gegeben durch minus h Querquadrat durch zweimal die Masse des Elektrons und dann den Laplace-Operator zum Quadrat, der auf die Elektronenkoordinaten wirkt. Jetzt brauchen wir noch die potenziellen Energien bzw. die Operatoren dafür. Und da haben wir zunächst mal die Coulomb-Wechselwirkung zwischen dem Elektron und den beiden Kernen, gegeben als minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0. Und dann haben wir hier 1 durch RA und 1 durch RB. Das sind die Abstände des Elektrons zum Kern A bzw. zum Kern B. Und zum Schluss haben wir noch die elektrostatische Wechselwirkung der beiden Kerne. Die sind gleichnamig geladen, deswegen ist die Abstoßung, deswegen ist es eine Abstoßung, deswegen sehen Sie hier ein positives Vorzeichen. Haben wir e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 1 durch R. Jetzt verwenden wir die Born-Oppenheimer-Näherung. Die Born-Oppenheimer-Näherung sagt, dass die Bewegung der Elektronen und der Kerne auf ganz unterschiedlichen Zeitskalen stattfindet. Deswegen können wir die unterschiedlich anschauen. Und die Idee ist die: Wir suchen uns irgendeinen Abstand groß R raus, das heißt irgendeinen Kern-Kernabstand, halten den mal für eine Minute lang so fest. Dann rechnen wir uns aus, was passiert mit den Elektronen drumherum, und bekommen dann eine Energie und eine Wellenfunktion zu diesem festen Abstand. Dann ändern wir den Abstand ein bisschen, machen das gleiche wieder und variieren so systematisch groß R durch und bekommen danach eine Kurve, zum Beispiel Energie in Abhängigkeit vom Kern-Kernabstand, können uns dann das Minimum suchen. Die Schrödinger-Gleichung zu diesem Hamilton-Operator lässt sich analytisch nicht lösen, deswegen führen wir eine Näherung ein. Die Näherung besteht aus der Linearkombination von Atomorbitalen. Ich verspreche, es ist das letzte Mal mein Warnhinweis. Sie sehen, selbst zur Molekülbeschreibung sind die Wasserstoffatomorbitale wichtig. Deswegen sehen Sie hier auch nochmal die Wasserstoffatomorbitale, und die Molekülwellenfunktion Psi wird jetzt geschrieben als Linearkombination von einer Atomwellenfunktion Phi H1SA und einer Atomwellenfunktion Phi H1SB. Und die Phi H1S, die sind die 1s-Orbitale des Wasserstoffatoms. Sie stehen nochmal hier. Sie sehen, ich habe hier diesen Parameter Z-Stern noch. Und dieses Z-Stern hilft mir, die Wellenfunktion noch ein bisschen auszudehnen, ein bisschen zu komprimieren, um dann nachher die richtige zu finden für die Beschreibung des H2-Plus-Moleküls. Das ist diese hier. Hier sehen Sie im oberen Teil der Abbildung die zwei Coulomb-Potentiale der Kerne, die deutlich voneinander getrennt sind, nämlich um groß R. Die roten Linien zeigen den 1 durch R-Verlauf für die Coulomb, für das Coulomb-Potential. Und dann sehen Sie eingetragen horizontale schwarze Linien. Das sind die, ist der Energieeigenwert für das 1s-Orbital. Und dann sehen Sie links eingetragen in blau die Wellenfunktion des 1s, Orbitals. Das ist eine exponentielle abfallende Funktion. Das ist nämlich genau die, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe. Das ist gerade diese Funktion hier mit dem Term e hoch minus r durch a0, der dafür sorgt, dass die exponentiell abfällt. Und im unteren Bildchen sehen Sie jetzt, das Molekül wurde gebildet. Deswegen sind die beiden Kerne dichter beisammen. Das entspricht tatsächlich sogar dem realistischen Abstand, das im H2-Plus-Molekül. Dann sehen Sie, ergibt sich eben ein resultierendes Coulomb-Potential in Rot. Und wir werden gleich sehen, dass die Wellenfunktion, so wie sie hier in Blau gezeigt ist, sich ergibt als Linearkombination eben der beiden Atomwellenfunktionen. Was ich wichtig finde, ist noch, dass wir die beiden Kerne im Molekül nicht unterscheiden können. Deswegen müssen die Vorfaktoren CA und CB im Betrag gleich sein, weil sie eben die Wahrscheinlichkeit, das Elektron bei einem Kern zu finden, dann durch CA Quadrat oder CB Quadrat beschreiben würden und dadurch, ja, dass sie nicht sagen können, welches von beiden ist der A, welches ist der B-Kern, müssen die im Betrag gleich sein. Und damit können Sie zwei verschiedene Molekülwellenfunktionen aufstellen. Die stehen hier drüben. Es gibt einmal die Gerade, die dementsprechend als Psi g wie Psi gerade beschrieben ist, und einmal die Psi u für Psi ungerade. Und Sie sehen, beim einen haben eben die Vorfaktoren vor den Phis das gleiche Vorzeichen. Das ist der erste Fall, das ist die gerade Funktion. Also hier gilt, dass CA gleich CB ist und dann nenne ich das Ganze CG. Und hier sehen Sie, habe ich eine ungerade Funktion, weil der Vorfaktor CA und der Vorfaktor CB ein unterschiedliches Vorzeichen haben, aber im Betrag gleich sind. Und dann fasse ich das zusammen zu CU. Dann hatten wir uns noch mit der Normierung beschäftigt. Ich schreibe Ihnen hiervon nochmal ein 1 ist gleich. Die Idee war, dass ich sicherstellen möchte, dass die Wellenfunktion Psi g normiert ist. Deswegen bilde ich das Integrale über Psi Stern Psi d tau und das muss 1 ergeben. Das ist gerade die Bedingung für die Normierung und setze jetzt für Psi Stern Psi eben die Wellenfunktion Psi gerade ein. Psi gerade Stern ist CG Stern und dann Phi H1 ist A Stern plus Phi H1 ist B Stern und Psi G entsprechend analog dahinter. Jetzt kann ich ausmultiplizieren, muss darauf achten, dass ich jeweils jeden Summanden mit jedem Summanden irgendwie multipliziere und dann kommt raus, wenn ich CG Quadrat ausklammere, eine Klammer mit drei Integralen und diese Integrale sind einmal eins, was Sie sofort lösen können, nämlich Phi Stern H1 SA, Phi H1 SA d tau, ist, da die Phi H1 SA normiert sind, gibt es direkt 1. Das heißt, dieses Integral hier gibt eine 1. Dann haben wir das gleiche über die Phi H1 SB, deswegen gibt auch dieses Integral hier eine 1. Und dann haben wir noch ein Integral, das heißt Austausch. Ja, Entschuldigung, das heißt Dieses Überlappintegral, Sie können es einfach ablesen, wird gebildet mit Phi H1 SB Stern mal Phi H1 SA Integral d tau. Das beschreibt, wie stark die beiden Wellenfunktionen Phi H1 SA und Phi H1 SB überlappen. Auch das nochmal im Bildchen. Das sehen Sie hier. Hier sind die beiden Wellenfunktionen in Rot und Blau gezeichnet. einmal die Wellenfunktion φ1sa in Rot, die Wellenfunktion φ1sb in Blau. Sie sehen wieder der exponentielle Abfall, wie Sie ihn erwarten würden. Und Sie sehen auch, dass der Integrand in diesem Überlappintegral, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, nur dann ungleich 0 ist, wenn beide Wellenfunktionen an diesem Ort einen Wert haben, der ungleich 0 ist. Und das ist in diesem orange eingefärbten Bereich der Fall. Damit sehen Sie, das Integral SAB wird 0, wenn der Kern-Kernabstand unendlich groß ist, dann gibt es keinen Überlapp. Und das Integral wird 1, wenn der Kern-Kernabstand 0 ist, beide Kerne sich am gleichen Ort befinden, dann sind die blaue und die rote Wellenfunktion identisch und da normiert gibt das Integral dann 1. Das alles zusammengefasst führt uns zum Normierungsfaktor CG, der gegeben ist als 1 durch Wurzel 2 plus 2 SAB, wobei die 2 SAB hängen noch von Groß R ab. Vielleicht kann ich das nochmal dazu schreiben. Dieses SAB hier, für das gilt SAB, geht gegen 0 für Groß R gegen unendlich und geht gegen 1 für Groß R gegen 0. Und da sehen Sie auch schon wieder mal eines der Prinzipien der Born-Oppenheimer-Näherung. Das heißt, wir wählen jetzt ein festes R, rechnen uns dafür ein Überlappintegral aus und bekommen dafür einen Normierungsfaktor CG. Die Frage war, woher weiß man, dass diese Integrale hier normiert sind? Und die Antwort darauf ist, das sind Wellenfunktionen φ1sa. Diese φ1sa könnten so aussehen. 1 durch Wurzel Pi, Z-Stern durch an, bla 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 bla. Und dieses 1 durch Wurzel Pi hatten wir damals im Kapitel Orbitale des Wasserstoffatoms, hatten wir deswegen diesen Vorfaktor hingeschrieben, um gerade zu erreichen, dass die normiert sind. Sie könnten auch mit nicht normierten φ1s-Orbitalen arbeiten, dann müssten Sie die eben irgendwo hier nochmal später nachnormieren. Aber da wir gleich praktischerweise die genommen haben, folgt aus diesen Vorfaktoren, dass sie normiert sind. Wenn Sie das nicht glauben, wüssten Sie, wie Sie es nachrechnen könnten. Sie würden dann das Integral über Phi Stern Phi ausrechnen und dann sollte da 1 rauskommen, was eine schöne Klausuraufgabe wäre zum Beispiel. Wenn Sie ein Ein-Elektronen-Atom betrachten, zum Beispiel Wasserstoff oder das Helium-Plus-Ion oder das Lithium-2-Plus-Ion oder das Beryllium-3-Plus-Ion, dann haben Sie das Elektron im vollen Kernpotential und dann verwenden Sie Z. Z kennen Sie schon aus Ihrer allgemeinen Chemievorlesung, wenn Sie über Eigenschaften von Atomen gesprochen haben. Ja, das ist einfach Periodensystem durchwachsende Kernladungszahl. Wenn wir mehrere Elektronen in einem Atom haben, dann werden die Kernladung abschirmen. Wir kriegen nicht mehr die volle Kernladung mit, dann sagen wir Z-Stern dazu. Die effektive Kernladung. Hier verwenden wir Z-Stern deswegen, weil wir einen Variationsparameter haben wollen, mit dem wir die Atomwellenfunktion in der Molekülwellenfunktion anpassen wollen. Also die Überlegung ist, okay, ich habe einen komplizierten Hamilton-Operator, der steht hier oben. Ich weiß, den kann ich nicht analytisch lösen. Ich will mir jetzt irgendeine genährte Wellenfunktion basteln. Was nehme ich? Ich nehme mal die zwei Wasserstoffwellenfunktionen. Und jetzt will ich die irgendwie noch ein bisschen flexibler haben, dass ich noch ein bisschen was anpassen kann. Und dann nehme ich einen Variationsparameter und den nenne ich Z-Stern. Okay. Ansonsten können Sie natürlich Ihre Symbole nennen, wie Sie wollen. Ja. Tatsächlich findet man, glaube ich, im Engelried hier einen Xi, aber Xi ist schwer auszusprechen und noch viel schwieriger an die Tafel zu schreiben und deswegen verwende ich einen Z-Stern. Die Frage war, was hat es mit der ungeraden und der geraden Wellenfunktion auf sich? Also vielleicht zunächst einfach mal das, was da steht. Hier stehen jetzt irgendwelche Linearkombinationen. Sie nehmen 0,5 mal von dem und 7,3 mal von dem. Okay. Das geht aber nicht, weil Sie damit sagen würden, dass Sie das Elektron eher am Kern B auch angesiedelt haben als am Kern A. Wenn ich hier 0,5 und hier, hab's schon wieder vergessen, 7,3 nehme, dann habe ich eine höhere Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Kern B. Das möchte man nicht, weil man im Molekül nicht mehr unterscheiden kann, was Kern A oder Kern B ist. Deswegen müssen die vom Betrag gleich sein, CA und CB. Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können entweder sagen, ich nehme 0,5 mal A und 0,5 mal B, dann hätten Sie die Bedingung erfüllt, dann wären die Beträge gleich. Oder Sie können sagen, ich nehme 0,5 mal A und minus 0,5 mal B, dann wäre das immer noch erfüllt. Und diese beiden Variationen, nämlich einmal gleicher Betrag und gleiches Vorzeichen, nenne ich die gerade Funktion. Und die andere Situation, gleicher Betrag, aber ungleiches Vorzeichen, nenne ich die ungerade Funktion. Und das sind die beiden, die ich hier hingeschrieben habe. Und was wir in einer halben Stunde gerechnet haben werden, ist, dass die gerade Funktion eine Energie liefert, die energetisch tiefer liegt als die Situation, ich habe die beiden Kerne getrennt voneinander. Das heißt, die gerade Funktion beschreibt uns, wie man zu einem stabilen Molekül kommt. Die ungerade Funktion, werden wir gleich sehen, liegt energetisch oberhalb der Referenzenergie, also der Situation, dass die beiden Kerne voneinander getrennt sind. Und wenn man sich dann die gerade und die ungerade Funktion noch ein bisschen genauer anguckt, werden wir sehen, warum es zu einer Molekülbindung kommt. Wenn Sie sich nachher Molekülorbitale angucken von anderen, sagen wir zunächst mal zweiatomaren Molekülen, dann, und das würde mich interessieren, haben Sie da schon was von bindenden und antibindenden Orbitalen gehört? Also andere schon, aber vielleicht nicht alle, oder? Also gehört schon auf jeden Fall mal. Und das wird was mit geraden und ungeraden Wellenfunktionen zu tun haben. Da würden wir dann nochmal drauf zurückkommen. Die Frage war, gilt, dass CA vom Betrag gleich CB vom Betrag sein muss? Gilt das nur bei homonuklearen Molekülen? Und ja, so ist es, denn bei heteronuklearen Molekülen können Sie die Kerne unterscheiden. Und deswegen können Sie auch unterschiedliche Faktoren haben. Und das wüssten Sie aus Ihrer chemischen Intuition, das ist auch deswegen sinnvoll, weil Sie durchaus in einem heteronuklearen Molekül das Elektron sehr stark lokalisiert in einen der beiden Kerne finden könnten. Das wäre dann irgendwie sowas wie eine ja, Partialladungsverteilung oder sowas, ne? Und das kennen Sie natürlich von heteronuklearen Molekülen. Und das würde dann natürlich auch in diesen Koeffizienten wiederzufinden sein. Also völlig richtig. Vielen Dank für den Hinweis. Die Frage war, gilt das alles, was wir da aufschreiben, nur für ein Elektron? Und ich nehme es zunächst mal als Erinnerung, nochmal deutlich darauf hinzuweisen. Wir wählen das H2-Plus-Molekül, weil es nur ein Elektron hat. Und da können wir diesen ganzen Zinnober hier machen. Wenn wir nachher mehrere Elektronen haben, dann müssen wir noch ein bisschen vorsichtiger sein, weil dann kommt Spin und Pauli-Verbot und so weiter wieder ins Spiel. Aber das ist natürlich trotzdem die Grundlage für das, was wir mit mehreren Elektronen machen. Ich würde gerne den Erwartungswert für die Energie, die ich mit einem Index G bezeichne, aufschreiben. G steht dafür, dass ich jetzt die gerade Wellenfunktion verwenden möchte. Und Sie wissen, wie man Erwartungswerte ausrechnet. Ich schreibe nochmal die Formel einfach hin. Das ist ein Bruch. Und im Nenner, nein, im Zähler steht ein Integral. Da steht die Wellenfunktion. Das ist jetzt Psi gerade Stern. Dann kommt der zu observate zugehörige Operator, das ist h. Und dann kommt wieder Psi g. Und das integriere ich über d tau. Und in Ihrem Aufschrieb finden Sie, dass der Nenner durch ein Integral Psi gerade Stern Psi gerade d tau gebildet wird. Und Sie wissen auch, dass wenn die Psi gerade normiert sind, fällt eben der Nenner gerade weg, weil Sie dann eine 1 bekommen. Das kann ich jetzt aufschreiben. Das ist 1 durch 2 mal 1 plus SAB. Was habe ich da gemacht? Da habe ich einfach das CG-Quadrat aus diesen Wellenfunktionen hier rausgezogen und CG steht hier. Damit habe ich dafür gesorgt, dass die Wellenfunktionen normiert sind. Und jetzt kann ich eine große Klammer aufmachen, das erste Integral hinschreiben. Das ist phi h 1 sa, Hamilton-Operator, phi h 1 sa, d tau. Plus Integral phi h 1 sb Stern h phi h 1 sb d tau plus zweimal Integral phi h 1 sa Stern H Phi H 1 SB D Tau, Klammer zu. Also, was ist passiert? Ich habe für die Psi gerade eingesetzt CG, das gibt den Vorfaktor. Ich kann gerne den Zeigestab verwenden. Also, dieser Vorfaktor hier kommt dadurch, dass ich das für das Psi gerade CG mal phi h 1 sa plus phi h 1 sb eingesetzt habe. Und dann kommt das Integral oder kommt diese Summe von Integralen dadurch zustande, dass ich für Psi g Stern und Psi g eben genau diese Klammer eingesetzt habe. Und dann muss ich die beiden Klammern miteinander multiplizieren. Und dann bekomme ich sowas wie ersten Summanden mal ersten Summanden, das ist das erste Integral, also phi h 1 sa Stern h phi h 1 sa d tau. Dann bekomme ich zweiten Summanden mal zweiten Summanden. Das ist das phi h 1 sb. Das gibt das phi h 1 sb h phi h 1 sb. Und dann haben wir natürlich noch sowas wie ersten Summanden mal zweiten Summanden und zweiten Summanden mal ersten Summanden. Und das sind diese zweimal Integral. Und dann ist es dieser gemischte Term phi h 1 sa Hamilton-Operator phi h 1 sb d tau. Und das würde ich abkürzen wollen. Das lässt sich schreiben als HAA plus HBB geteilt durch 1 plus SAB. Wobei eben HAA dieses Integral hier oben ist. Das nenne ich HAA. Das zweite Integral nenne ich HBB. Aber aus Symmetrieüberlegung muss es das gleiche sein wie HAA. Deswegen habe ich zwei HAA. Und das letzte Integral nenne ich HAB. Und Sie sehen, auch hier habe ich einen Faktor 2 davor. Und die jeweiligen Faktoren 2 kürzen sich mit der 2 hier unten und dann kommt das raus. Und vielleicht noch zur Ergänzung, HAB ist auch das gleiche wie HBA. Das habe ich hier ja schon verwendet. Gut, und jetzt würden wir Zeit investieren, um diese verschiedenen Terme zu analysieren. Da gibt es verschiedene Fragen. Hier vorne bitte. Die Frage war, warum ist in dem CG keine Wurzel mehr? Hier, wo doch für die Wellenfunktion Psi gerade hier das CG mit dieser Wurzel aufgeschrieben wurde. Das liegt daran, dass ich das zweimal einsetzen muss, nämlich einmal für Psi G und einmal für Psi G Stern. Und dadurch fällt die Wurzel weg. Das ist sehr clever bemerkt. Ich gebe mich zerknirscht und freue mich, dass Sie das bemerken. Also, Sie haben natürlich völlig recht. Ja? Ich korrigiere das erstmal. Hier darf nicht HBB stehen, sondern hier muss HAB stehen. Und jetzt können wir nochmal die Buchhaltung überprüfen. Die Buchhaltung sagt nämlich, wir haben HAA und HBB, wobei HBB das gleiche ist wie HAA. Das heißt, wir haben zweimal HAA und dann haben wir noch zweimal HAB. Und die 2 jeweils kürzt sich mit dieser 2 weg und deswegen haben wir HAA, das sind die beiden ersten Integrale, plus HAB, das ist das letzte Integral und so passt es. Vielen Dank. Na, und jetzt ist die Aufgabe eben anzugucken, was ergeben denn diese Integrale HAA und HAB? Und naja, von der Idee her ist relativ klar, wie vorzugehen ist. Wir kennen die Wellenfunktionen in diesen Integralen und wir kennen auch den Hamilton-Operator. Der steht nämlich noch da oben irgendwo. Und jetzt müssen wir den Hamilton-Operator hier einsetzen und dann können wir was zu den Integralen sagen. Wir beginnen mit dem Term HAA. Der ist gegeben als Integral Phi H1 SA Stern. Und jetzt kommt ein Teil des Hamilton-Operators, nämlich Klammer auf, minus H quer Quadrat durch 2 mal die Masse des Elektrons. Nabla-Elektronenquadrat minus E-Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 RA, Klammer zu, Phi H1 SA dTau. Was ist hier passiert? Ich habe jetzt in HAA ein Teil des Hamilton-Operators eingesetzt und der Teil des Hamilton-Operators, nämlich dieser hier, mit der kinetischen Energie des Elektrons und mit der potenziellen Energie des Elektrons im Kernpotential zu Kern A. Was noch fehlt, ist plus E-Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R mal Integral Phi H1 SA Stern Phi H1 SA d Tau. Da ist relativ viel passiert. Da haben wir jetzt den Teil des Hamilton-Operators eingesetzt, der ganz hier hinten steht, plus E-Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R. Und der müsste eigentlich zwischen diesen beiden Wellenfunktionen im Integral stehen. Ich habe aber hier den Operator vor das Integral gezogen. Warum durfte ich das tun? So könnte man es sagen. Also die Antwort war, weil nichts, was in dem Operator steht hier, darüber wird in diesem Integral nicht integriert. Das sind Konstanten, ich kann die rausziehen. Weil, und das ist wichtig, das ist eben jetzt Born-Oppenheimer-Näherung, ich gehe jetzt von einem festen Groß R aus, von einem festen Kernabstand und die Wellenfunktion Phi H1 SA, die sind rein elektronische Wellenfunktionen für einen festen Kernabstand R. Und deswegen darf ich das Groß R vor das Integral ziehen. Damit haben wir natürlich immer noch nicht unseren ganzen Hamilton-Operator eingesetzt. Was uns noch fehlt, sind die kinetischen Energien der Kerne. Die vernachlässigen wir jetzt auch, weil wir sagen, wir arbeiten bei einem festen Abstand groß R. Deswegen brauchen wir uns um die kinetische Energie der Kerne nicht zu kümmern. Haben wir dann alle Terme? Nein, haben wir nicht. Was noch fehlt, ist der Term minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch RB. Den brauchen wir noch. Den schreibe ich nochmal auf. Das ist minus Integral 4H1 SA Stern e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 RB. Klammer zu, oder nein, ich habe gar keine Klammer gemacht. Phi H1 SA d Tau. So. Okay. Die Lösung des ersten Integrals kennen Sie. Würden Sie mir die Freude machen und noch ein bisschen auf dieses erste Integral starren und gucken, ob Sie da irgendwas erkennen? Das sieht ziemlich harmlos aus, und zwar deswegen, weil das genau dem entspricht, was wir für das einfach isolierte Wasserstoffatom schon angeguckt haben. Wir haben eine Wellenfunktion von dem Wasserstoffatom und wir haben hier einen Hamilton-Operator stehen, der hat die kinetische Energie des Elektrons und die potenzielle Energie des Elektrons im Feld dieses einen Kerns. Das ist genau das, was wir für das Wasserstoffatom aufgeschrieben haben. Und das würde ich gerne bezeichnen als E1S oder sowas. Also das ist die Energie eines Elektrons im Wasserstoffatom im Grundzustand, wenn kein anderer Wechselwirkungspartner da ist. Kann das irgendjemand nachvollziehen? Oder was dazu fragen? Also wenn Sie einfach nochmal 12 Seiten zurückblättern im Aufschrieb, dann sehen Sie als Hamilton-Operator für das Wasserstoffatom genau das hier stehen. Operator für die kinetische Energie des Elektrons, Operator für die Wechselwirkung des Elektrons mit dem einzigen Kern. Und das hier steht jetzt in einem Integral mit der Wellenfunktion für das Wasserstoffatom. Und dann gibt es gerade die Energie E1S. Okay. Was gibt dieses Integral hier? Ist irgendwie auch immer das Gleiche. Ja, bitte. Das gibt 1, ja, weil die 4H1 SA normiert sind. Und dieses Integral hier hinten, das würde ich gerne J nennen. So, und damit kann ich das Ganze ein bisschen kompakter schreiben. Das ergibt E1S plus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R. Minus J. Dieses J hier wird auch als Coulomb-Integral bezeichnet. Und ich würde gerne mit Ihnen noch mal kurz sozusagen in Prosa zusammenfassen, was da steht. Wir haben diesen Term HAA. Also, Entschuldigung, das nochmal klar zu machen. Wir reden hier natürlich von Energien. Ja? Also, wir haben angefangen, wir wollen den Erwartungswert der Energie EG ausrechnen. Das sind irgendwelche Integrale. Die Integrale kürzen wir so ab. Das Überlappintegral SAB ist einfach nur eine Zahl. Und dann haben wir hier oben zwei Energien stehen, HAA und HAB. Und diese Energie HAA, die haben wir jetzt hier nochmal aufgedröselt. Die setzt sich zusammen aus der Energie des ungestörten Wasserstoffatoms plus der Energie, die sich aufgrund der Coulomb-Wechselwirkung zwischen den beiden Kernen ergibt. Die ist nämlich gerade E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R. Die steht hier. Und dann noch durch diesen Term J hier. Und J beschreibt die Elektronenwolke um Kern A, das ist dieses Phi H1SA, und deren elektrostatische Wechselwirkung mit dem Kern B, der irgendwo anders ist. Also in einer wirklich blöden Skizze hier habe ich den Kern A mit irgendeiner Elektronenwolke drumherum und den Kern B. Und die Energie HAA setzt sich jetzt zusammen aus dem Wasserstoffatom, was ich bekomme, wenn ich den Kern B wegdenke, plus die Wechselwirkungsenergie zwischen Kern A und Kern B, plus die Wechselwirkungsenergie aus der Elektronenwolke von A mit Kern B. Das ist aber noch nicht alles, weil ja noch der Term HAB dazu kommt. Geht es darum zu gucken, welche Energie erwarte ich für das H2-Plus-Molekül bei der geraden Wellenfunktion? Ich rechne, 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 krieg raus, ich bekomme sowas wie einen HAA- und einen HAB-Term. Und wir gucken uns zunächst den HAA-Term an. Und dieser HAA-Term beschreibt genau, und das zeige ich Ihnen gleich nochmal im Detail, die Energie eines ungestörten Wasserstoffatoms, in dessen Nähe, genauer gesagt im Abstand groß R, ein Wasserstoffkern ist. Aber ich bin hier überhaupt noch nicht auf Bindung eingegangen, sondern ich sage, ich habe einfach nur ein Wasserstoffatom mit der Wellenfunktion Phi H1SA, wie es sich für ein ungestörtes Wasserstoffatom gehört. Dann bekomme ich sozusagen eine interne Energie dieses Wasserstoffatoms raus, die ist E1S. Dann gibt es eine Coulomb-Wechselwirkung zu diesem zweiten Kern, der sich heranpirscht. Die ist E² 4 Pi Epsilon durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R. Und ich muss noch berücksichtigen, dass mein Elektron von meinem ungestörten Wasserstoffatom A auch noch elektrostatisch mit dem Kernwechsel wirkt. Das ist durch dieses Integral, das Coulomb-Integral mit RB angegeben. Und damit ergibt sich als Beitrag HAA E1S plus E² durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R minus J. Und das entspricht der Gesamtenergie eines ungestörten H-Atoms, das von einem Proton R entfernt ist. Also das entspricht Gesamtenergie eines ungestörten H-Atoms, dass R von einem zweiten Proton entfernt ist. Und das entspricht also der nicht gebundenen Energie und das verwenden wir als Referenzenergie. Okay, jetzt ist klar, wie es weitergeht. Jetzt müssen wir den Term HAB auswerten. Und ich schreibe den zunächst erstmal wieder hin. Das ist Integral Phi Stern H1SB. Klammer auf, minus h Querquadrat durch 2 mal Elektronenmasse Nabla Elektronenquadrat minus e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch RA. Klammer zu, Phi H1 SA dtau. Plus E² durch 4 Pi Epsilon 0, 1 durch Groß R, Klammer, mal Integral 4h1sb Stern 4h1sa dtau minus Integral 4h1sb Stern Klammer auf, e Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch RB Klammer zu 4 H1SA dtau. Sie können direkt sagen, was gibt denn dieser Operator auf diese Wellenfunktion? Also, das ist der Coulomb, Entschuldigung, das ist der Hamilton-Operator des Wasserstoffatoms, angewandt auf die Wellenfunktion H1S des Wasserstoffatoms. Das ist, also jetzt können Sie unsere Lieblingsformel H Psi gleich E Psi rausholen. Das heißt, Hamilton-Operator auf diese Eigenfunktion gibt Eigenwert mal Eigenfunktion. Was ist der Eigenwert? Naja, das ist eben der Energieeigenwert im Grundzustand des Wasserstoffatoms. Also wir können den E1S nennen. Und dann noch mal der Wellenfunktion, also mal phi H1SA. Können Sie formulieren, warum Ihnen das nicht geheuer ist? Also das steht einfach irgendwo von vor ein paar Wochen in Ihrem Aufschrieb, dass der Hamilton-Operator des Wasserstoffatoms angewandt auf die Eigenfunktion des Wasserstoffatoms gibt gerade den Energieeigenwert mal die Eigenfunktion. Okay, jetzt können wir E1s, das ist nämlich nur eine Zahl, nach vorne vor das Integral ziehen. Was bleibt dann im Integral noch übrig? Da bleibt noch stehen Phi Stern H1SB mal Phi H1SA dtau. Was können Sie zu diesem Integral sagen? Das heißt, dieses Ganze hier wäre jetzt sowas wie E1S Integral Phi H1SB B Stern Phi H1 SA dtau. Und meine Frage war jetzt, was ist das grüne Integral? Das ist auch schon ein Integral, was Sie lieb gewonnen haben. Ja, bitte. Nein, es ist ausnahmsweise mal nicht 1. Ich gebe zu, die Chance mit einer 1 ist nicht so schlecht in dieser Veranstaltung, aber hier ist es automatisch nicht 1. Warum ist es nicht 1? Weil Sie nicht Phi Stern H1SB mit Phi H1SB verknüpfen, sondern Phi Stern H1SB mit Phi H1SA verknüpfen. Sie hätten noch einen anderen Tipp? Das ist das Überlappungsintegral. Und um jetzt Ihren Kommilitonen noch ein bisschen zu unterstützen, das kann natürlich 1 sein, nämlich dann, wenn die beiden Kerne ihren Abstand 0 haben, dann ist es Überlappintegral 1. Aber im Allgemeinen, wenn sie irgendeinen Abstand haben, dann sagen wir dazu einfach, das ist SAB. Okay, dann sehen Sie auch dieses Integral hier. Ist gerade das Überlappintegral SAB. Und dann haben wir noch dieses Integral hier hinten. Und dieses Integral ist ein bisschen gemein. Und zwar, weil wir hier einen Operator haben, bei dem 1 durch RB steht, aber der wird angewandt auf eine Wellenfunktion 4H1SA. Und das können wir so einfach nicht auswerten. Und deswegen begnügen wir uns mit einer Abkürzung. Wir nennen das Integral K. Und dieses K heißt auch Austausch- oder Resonanzintegral. Und dafür gibt es keine einfache Interpretation. Hier sehen wir, dass es einen Beitrag gibt, der beruht auf der Interferenz von zwei Wellenfunktionen, der Wellenfunktion 4H1SB mit der Wellenfunktion 4H1SA. Und das ist eben typisch für eine chemische Bindung und deswegen kommt dieses Integral hier mit dazu. Und damit können wir zusammenfassen, was HAB ist. Das ist nämlich dann, ich klammere zunächst SAB aus, das Überlappintegral SAB mal Klammer auf E1S plus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 1 durch R Klammer zu minus K. Aus Ihrem Gemurmel nehme ich gerade, dass es nicht so ganz klar war, wie ich da oben diese geschweiften Klammern gesetzt habe. Also diese rote geschweifte Klammer hier, die soll nur das zusammenfassen, was es sich ergibt, wenn ich den Operator in den Klammern auf die Funktion 4H1SA anwende. Das ist das hier. Da ist noch gar keine Integration erfolgt. Ich weiß nur, Operator auf Wellenfunktion gibt Eigenfunktion auf Wellenfunktion. Und dann im nächsten Schritt ziehe ich den Eigenwert, also eine reine Zahl, vor das Integral. Deswegen steht hier E1S. Und dann bleibt das Integral noch übrig. Und das ganze Integral in Gelb ist dann SAB. Und deswegen ergibt sich für das gesamte Integral hier E1S mal SAB. Und das ist der erste Term hier unten meiner Zusammenfassung. Das ist E1S mal SAB. Dann kommt der zweite Term. Das ist dieser Coulomb-Vorfaktor mal SAB, das steht hier. Und dann bleibt noch ein Minus K für das Austauschintegral übrig. Jetzt möchte ich gerne aufschreiben, ob zwei Wasserstoff, nein, ich muss anders sagen, ob ein System bestehend aus einem Elektron und zwei Wasserstoffkernen etwas davon hat, sich zu einem Wasserstoffmolekül, Entschuldigung, genauer gesagt zu einem H2-Plus-Molekül zusammenzufinden. Und das schreibe ich auf als Delta EG. Delta EG ergibt sich aus EG. Das ist der Wert, den ich gerade eben ausgerechnet habe. Minus HAA. Das ist eine ziemlich wichtige Gleichung. Ich gebe mir noch mal Mühe, die zu erläutern. Ich habe die Situation, ich habe ein Wasserstoffatom, also sprich Kern und Elektron, und einen Kern. Und ich will jetzt wissen, ob es sich für die beiden lohnt, ein Molekül zu bilden. Und deswegen gucke ich mir die Differenz an zwischen der Situation, ich habe das Molekül. Das ist die Energie EG für die gerade Wellenfunktion und ziehe davon ab die Energie, die ich sowieso habe, wenn ich ein Atom und einen Kern separat voneinander habe. Das ist HAA. Und in diesem HAA, da erinnern Sie sich, steckte drin, wir blättern nochmal zurück, die Energie, die das Wasserstoffatom hat, plus der abstoßende Term zwischen den beiden Kernen plus der anziehenden Coulomb-Wechselwirkung zwischen der Elektronenwolke von Atom A und dem isolierten Kern B. Das ist die Referenzenergie und die ziehe ich ab von der Gesamtenergie der geraden Wellenfunktion und das ist das Delta EG, was sich ergibt für die Wellenfunktion gerade. Und das hängt natürlich immer noch vom Kernabstand ab. Jetzt setze ich da ein. Das ergibt, ich setze EG ein, das ist HAA plus HAB geteilt durch 1 plus SAB minus HAA. Und jetzt setze ich HAA und HAB ein und dann bleibt da übrig minus K plus SAB J geteilt durch 1 plus SAB. Also was spielt da irgendwie eine Rolle? Da spielt eine Rolle das Überlappintegral SAB, das kennen Sie. Es spielt das Integral J eine Rolle. Das Integral J beschreibt mir die Wechselwirkung zwischen den Elektronen des einen Atoms mit dem des anderen Kerns. Und wir haben dieses Resonanz- oder Austauschintegral, was typisch war für die Interferenz der beiden Wellenfunktionen. Das Ganze kann ich genauso gut machen für Delta EU. Und Delta EU ist dann eben EU minus HAA. EU haben wir nicht ausgerechnet. Ich weiß gar nicht, vielleicht machen Sie es auf dem Übungsblatt. Es funktioniert im Prinzip ganz genauso. Sie starten von vor drei Seiten irgendwo, nämlich hier schreiben Sie statt EG EU und setzen dann statt Psi Gs hier die Psi Us ein. Und dann ergibt sich eine ganz ähnliche Rechnung. Und als Ergebnis finden Sie dann ein K minus SABJ geteilt durch 1 minus SAB. Diese Rechnung müssen Sie jetzt machen für jeden Kernabstand R. Und bekommen dann für jeden Kernabstand R ein Delta EG und ein Delta EU raus. Dabei müssten Sie für jeden Kernabstand die effektive Kernladung Z Stern optimieren. Das geht mit Variationsrechnung. Also was ich Ihnen sagen will, das ist jetzt nicht in 3,5 Minuten erledigt, was hier dahinter steckt. Aber im Prinzip kann man das machen. Und ich zeige Ihnen direkt das Ergebnis. Und das Ergebnis ist, so wie Sie es in dieser Veranstaltung erwarten, spektakulär. Wir sehen die Energie EG für die gerade Wellenfunktion und die Energie EU für die ungerade Wellenfunktion in Abhängigkeit vom Kern-Kernabstand, der zwischen 0 und 10 Bohrradien liegt. Sie sehen, dass für irgendeinen Kernabstand, ich nehme zum Beispiel 4 raus. Ah, ich fange anders an. Sie können auch sofort ablesen, was ist. Was ist HAA? HAA entspricht praktisch für große Kernabstände gerade der Null. Das ist also unsere Referenzenergie. Und jetzt sehen Sie, haben wir eine Absenkung der Energie für die gerade Wellenfunktion und eine Anhebung für die ungerade Wellenfunktion. Und der Verlauf ist sogar so, dass es ein Energieminimum gibt für die gerade Wellenfunktion. Und dieses Minimum hier, das ist der Grund, warum das Molekül eine Bindung eingeht. Denn Sie sehen eben, energetisch günstig ist es für das System aus einem Elektron und zwei Kernen, dass sie einen Kern-Kernabstand von 2 mal A0 einnehmen und dann das Elektron durch die zugehörige gerade Wellenfunktion beschrieben ist. Das DE, ich habe es mir aufgeschrieben, ist, wenn Sie diese rote Rechnung hier verfolgen, sowas wie 2,3 Elektronenvolt. Und richtig, wenn Sie es exakt rechnen oder auch experimentell bestimmen würden, würde sowas wie 2,7 Elektronenvolt rauskommen. Also unsere Rechnung ist nicht so schlecht. Ja, also die Frage war gerade eben, jetzt, oder die Frage war, glaube ich, wenn ich das mal zusammenfasse, dass HAA nicht die Referenzenergie für einen unendlich großen Kern-Kernabstand ist, sondern durchaus auch für einen Kern-Kernabstand, der kleiner ist als unendlich und groß R ist. Und das stimmt weiterhin. Es ist nämlich so, dass wir für HAA annehmen, dass wir eine ungestörte Elektronenverteilung um den Kern A haben. Das nennen wir dann Wasserstoffatom. Und dann bringen wir einen Kern B in die Nähe, Abstand groß R, und sagen jetzt, es findet keine Bindung statt, sondern die Elektronen bleiben unbeeindruckt in ihrem Wasserstoffatom. Und ich berücksichtige jetzt nur die Coulomb-Wechselwirkung zwischen der Elektronenwolke und dem Kern B und dem Kern A und dem Kern B. Und das sei meine Referenzenergie. Und die hängt natürlich vom Kern-Kernabstand ab und ist unsere Bezugsgröße für die Situation, dass ich sage, und jetzt rechne ich das elektronische Verhalten aus für die Situation zwei Kerne und das Elektron dazu. Und das ist dann das, was ich als Delta E bezeichne, der Unterschied dazu. Aber in dieser Referenzenergie ist in der Tat sowohl der Term, sieht man hier nochmal schön, der Term für die Coulomb-Abstoßung der Kerne, als auch für die Anziehung der Elektronenwolke zum zweiten Kern gegeben. Wie gesagt, ich behaupte aber einfach als Referenz, das Wasserstoffatom bleibe in seiner atomaren Gestalt vorliegen und ich bringe nur noch eine Ladung dazu. Und dann erst im Bindungsschritt kommt dann ins Spiel, dass ich tatsächlich jetzt eine Bindung eingehe. Wichtig ist, dass Sie sehen, dass es keinen einzigen Kern-Kernabstand gibt, für den es sich bei einer Wellenfunktion ungerade zu einem stabilen Molekül, dass die zu einem stabilen Molekül führen würde. Wenn Sie eine ungerade Wellenfunktion annehmen, dann würden Sie immer sehen, dass es für das System günstig wäre, zu einem sehr, sehr großen Kern-Kernabstand zu kommen. Und das sollte man sich genauer angucken. Und das sieht man in diesem Bildchen hier aufgetragen. Sie sehen hier oben die Wellenfunktion aufgezeichnet für das, was jetzt hier als bindendes Orbital beschrieben ist. Das ist die gerade Wellenfunktion. Und da sehen Sie, ich addiere das Atomorbital blau gestrichelt, mit dem zweiten Atomorbital blau gestrichelt und bekomme dann eine Wellenfunktion raus, die die rote Linie ergibt. In der ungeraden Funktion, das ist hier als antibindend bezeichnet, addiere ich zur positiven Atomorbitalfunktion an Kern B die negative an Kern A. Und in der Summe ergibt sich dann die blaue durchgezogene Linie hier. Das wäre dann die Wellenfunktion Psi ungerade. Also das sehen Sie hier nochmal im Vergleich. Rot Psi gerade, blau Psi ungerade. Und um jetzt was über die elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu sagen, müssten Sie ja jetzt die Wellenfunktion quadrieren. Und was Sie sofort sehen ist, dass wir bei der ungeraden Wellenfunktion hier einen Nulldurchgang haben. Das heißt, selbst wenn Sie das quadrieren, bleibt das hier bei Null. Das heißt, die elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den beiden Kernen ist für die ungerade Wellenfunktion klein oder sogar Null. Das sehen Sie hier nochmal in einem hübscheren Bildchen vielleicht. Ich versuche es ein bisschen dunkler zu machen. Sie sehen im Prinzip das Gleiche nochmal, nur in einer zweidimensionalen Darstellung. Sie sehen irgendwie die Kerne und dann sehen Sie dann hier die gerade Wellenfunktion, die dazu führt, dass ich hier eine hohe elektronische Aufenthaltsdichte zwischen den Kernen habe. Und hier sehen Sie die ungerade Funktion, die eben zeigt, ich habe hier eine Null-Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den Atomkernen. Hier hat man Ihnen den Service geliefert, dass man tatsächlich jetzt die Wahrscheinlichkeitsdichten, also nicht die Wellenfunktion, aufgelistet hat, im Wesentlichen also quadriert hat. Und da sehen Sie nochmal genau das, was ich Ihnen gerade sagte, nämlich dass die Elektronenverteilung für die Wellenfunktion ungerade etwas größer ist außerhalb, weit entfernt von den Kernen. Aber 0 ist genau in der Mitte zwischen den Kernen, während die bindende gerade Wellenfunktion hier eben eine hohe elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit hat. Und damit können Sie eben jetzt fernab jeder Quantenmechanik irgendwie sowas fabulieren wie, naja, da scheint irgendwie die Elektronendichte der Kitt fürs Molekül zu sein oder irgend sowas. Aber die Wahrheit steckt natürlich im Resonanzintegral K. Gut, ich glaube, das fand ich wichtig zum H2-Plus-Molekül. Hier sehen Sie schon den nächsten Schritt. Wir gehen zum H2-Molekül. Das H2-Molekül besteht aus zwei Kernen A und B und zwei Elektronen 1 und 2. Und dann sehen Sie schon, gibt es eine Reihe von elektrostatischen Wechselwirkungen, nämlich zwischen Kern A und Kern B, zwischen Kern A und Elektron 1, zwischen Kern A und Elektron 2, zwischen Kern B und Elektron 1, Kern B und Elektron 2 und auch noch eine Elektron-Elektron-Wechselwirkung. Also da gibt es allein beim Hamilton-Operator schon viel aufzuschreiben. Ich würde aber eben unterbrechen und fragen, ob Sie Fragen dazu haben. Die Frage war, noch mal ein bisschen zurück, für den Erwartungswert EG gibt es diesen Bruch hier. Und dann ist die Frage, wie komme ich von diesem Bruch hier rauf? Und zunächst mal, das hier ist eine Formel, die ist irgendwo in unseren Postulaten aufgetaucht. Also wenn Sie für irgendeine Observable einen Erwartungswert ausrechnen wollen, verwenden Sie diese Formel hier. Da gibt es nichts zu überlegen, so ist es einfach. Ich setze den Operator hier rein und genau. Der Nenner dieses Bruchs ist dafür da, um eventuell nicht normierte Wellenfunktionen Psi Gs nachträglich zu normieren. Sie sehen, wenn die Wellenfunktion Psi G normiert ist, dann gibt dieses Integral hier unten gerade 1. Und damit wir davon ausgehen können, dass die Wellenfunktionen normiert sind, muss ich den Normierungsfaktor CG verwenden und der sorgt für diesen Vorfaktor. Oder noch anders gesagt, ich verwende normierte Funktionen, deswegen sage ich, ist das hier 1 da normiert? Und darf dann aber natürlich nicht vergessen, den Normierungsfaktor im nächsten Schritt aufzuschreiben. Und dann schreibe ich tatsächlich nur noch den Zähler.